Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Moin Berkan Algan und wir starten einmal mit einer Selbstvorstellung.
Ja, also wie gesagt, Berkan Algan, 49 Jahre alt, bin Fußballtrainer mit Leidenschaft, früher auch Spieler gewesen mit Leidenschaft. Ja, drei Vereine, beziehungsweise jetzt vier, wobei das 6 Monate waren, aber trotzdem sehr intensiv mit der A-Jugend-Bundesliga JV Lübeck. Davor ETSV ein Jahr, auch richtig gut performt. Vorher 5 Jahre lang bei Altona 93, also da ist relativ viel gelungen, auch relativ viel aufbauen können. Und ein Jahr SV Lurup, das war meine erste richtige Trainerstation. Und spielender Trainer bei Wiel mit Fabian Seger als Co-Trainer, als Erinnerung nochmal, das waren so die ersten Steps da rein. Und jetzt die A-Lizenz sozusagen im Progress, noch ein paar Monate. Aufregend, wie sie das umstrukturiert haben beim DFB und ja. Jetzt im Moment sozusagen gerade seit einer Woche im Urlaub.
Du hast gerade die A-Lizenz angesprochen. Da
Genau.
hat man ja dann auch gerne mal bekanntere Namen im Lehrgang. Gibt es da jetzt irgendwie einen, wo du sagst, okay, das war total spannend, sich mit dem mal auszutauschen?
Also mit allen. Also ich bin da jetzt nicht so, ich war ja selber im Profibereich Fußballer. Also ich bin total, mich interessieren ganz normale Trainer genauso wie vom Profibereich. Klar hat man dann immer so, viele Menschen sind immer so hellhörig und so und denken immer so, oh ja, Profitrainer und der muss richtig gut sein und so. Das ist ein Hirngespinst, ne? Weil man weiß, wenn man wirklich hinter die Kulissen schaut, dass gerade im Amateurbereich und in diesem höheren Amateurbereich ganz viele andere Hindernisse sind, die man so im Profibereich natürlich nicht hat. Aufgrund natürlich des Budgets. Man hat sehr viele Leute, man hat sehr kompetente Leute um sich herum, die einem viel abnehmen. Deswegen bin ich halt der Meinung, dass man, oder für mich sind alle dann halt eher relativ gleichwertig. Ob dann Daniel Stindl da jetzt noch mit im Kurs ist, Hasebe, Hünemeyer, Eberl, wer auch immer da rumläuft, also Bargfrede, das ist alles nette Leute, genauso wie alle anderen, die dort sind auch. Aber klar, wenn du die A-Lizenz machst und dann den Fußballlehrer machen willst, dann spitzt sich das dann natürlich irgendwann zu, nicht nur durch Kompetenz, sondern halt auch durch vielleicht auch Glück, ne? Das ist auch ein Riesenfaktor im Sport und darüber hinaus auch die Möglichkeiten, ne? Dass man sich das irgendwie auch leisten kann, weil das ist ja auch nicht nur die Bezahlung, sondern sich aus dem Leben rausnehmen zu können, eben dann etwas zu realisieren in Form von einer Ausbildung. Also da muss man ja auch gucken, man ist ja dann halt auch nicht mehr 16 oder 20, sondern wenn man mit beiden Füßen im Leben steht, gegebenenfalls auch Familie hat, dann weiß man ja auch, dass man Einnahmen generieren muss. Also von daher ist das für mich, sind alle da total aufregend.
Ja, jetzt besonders spannend für den Podcast, weil der sich ja an Kinder- und Jugendtrainer richtet, ist natürlich deine letzte Station. Vielleicht kannst du erst mal sagen, das ist ja generell auch irgendwie so ein, ja, also es wird gerne als Problem beschrieben, dass natürlich viele Trainer auch aufsteigen wollen. Und das wird halt gerade im Jugendbereich irgendwie kritisch gesehen, weil man sich ja darauf konzentrieren soll, die Spieler auszubilden und das ist ja so ein Widerspruch vermeintlich ist. Ja, wie siehst du dieses Thema? Und nichtsdestotrotz wollen ja irgendwie Trainer auch vorankommen. Was hättest du jetzt auch an Tipps für die Trainer, um dann eben auch in so höhere Positionen im Jugendbereich, wie du jetzt zuletzt gemacht hast, reinzukommen?
Ja, also ich denke einfach, dass man das Wichtigste ist, das ist, glaube ich, aber auch für alle Facetten, fängt an, für jedes zwischenmenschliche ja, Ziel Spaß haben, so. Das ist wirklich Freude vermitteln, dass man dort diese ganzen zwischenmenschlichen Ebenen berücksichtigt. Das ist in meinen Augen immer das Ausschlaggebende. Natürlich hart und auch zielorientiert arbeiten, das ist auch nicht so leicht, weil viele Menschen vergessen dann halt auch, dass einige Tugenden aus der Vergangenheit nicht unbedingt schlecht waren. So. Also also man muss so einen guten Mix haben. So. Ich habe das, oder ich habe halt Glück aufgrund meines Alters und meiner Erfahrung, dass ich halt fast alles kennengelernt habe oder kennenlernen durfte und von allen so ein bisschen so meinen eigenen Honig machen darf. So. Und das ist halt das, was man bei jungen Trainern dann natürlich halt auch vermisst und diesen jungen Trainern dementsprechend da eigentlich auch mehr Zeit geben muss, dass sie sich da entwickeln. Es ist ja auch ein bisschen Mode geraten, dass man sehr junge Trainer dann in Profibereichen reinsteckt und so weiter und so fort, die dann halt teilweise auch relativ erfolgreich dann dastehen. Das hat aber in meinen Augen gar nicht so viel mit den jeweiligen Trainern zu tun. Man überschätzt im Grunde genommen relativ diese Einflussnahmefähigkeiten eines Trainers. Das Wichtigste ist halt immer die Plattform von den Spielern, von der Mannschaft, von der Zusammenstellung, von der ganzen Atmosphäre, die in einem Verein, in einer Mannschaft herrschen. Wenn man darüber hinaus dann halt auch einen alten, jungen, mittelalten Trainer nimmt, der dann halt diese Kompetenzen weiß zu ergänzen, dann hat man gepaart mit den Qualitäten der Spieler, die zweifelsohne mit das Ausschlaggebendste ist, was man haben muss als Trainer. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Also ein Trainer kann nicht zaubern so. Also hätten wir jetzt, um jetzt mal auf die JTV Lübeck zu kommen, wir haben unfassbare Entwicklungen hingelegt, muss ich echt sagen. Also das war schon sehr gut, wobei der Start sehr, sehr schwierig war für mich. Ich kannte die Mannschaft nicht und es war halt, ja, 9 Wochen gefühlt gefroren, kein Fußballtraining. Dann haben wir ein Kurztrainingslager gemacht. Vielen Dank nochmal an Matthias Kurz, der uns das erlaubt hat als Sponsor auf Mallorca. Aber diese 4 Tage sind nichts im Vergleich zu 10 Wochen Frost so für einen Trainer, der die Truppe nicht kennt. So. Und aus dieser Situation heraus sind wir dann halt gestartet und die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Also es bringt mir auch viel Spaß, Spieler oder Spielern eben dann ihre Qualitäten und ihre Möglichkeiten darzulegen. Also es ist jetzt nicht so, dass kommt ein Trainer und sagt, ja, ich zauber aus einem Spieler dann einen anderen Spieler. Das denken immer viele, aber das ist im Grunde genommen ist das gar nicht so leicht, einen Trainer als Trainer zu erkennen. Sag mal, ist dieser Spieler eigentlich in seiner richtigen Position? So, diese Thematik hatten wir dieses Jahr auch bei der JTV Lübeck. Und da, das ist ein Talent, was man als Trainer auch irgendwie haben muss. Oder zumindest in einem Trainerteam jemanden hat, der so eine Frage sich oder auch stellt, weil es gibt halt viele, ja, auch in meinen Jahren vorher, die ich kennengelernt habe, wo Spieler eigentlich in einer Position spielen, wo ich sage, warum? So, also die haben eigentlich ganz andere Stärken. So, und diese Stärken zu erkennen, ist in meinen Augen dann halt auch ja, halt auch entscheidend. Und dann kann man die Spieler sozusagen besser machen, indem man sie primär vielleicht in ihrer, für ihr Talent, für ihren Fähigkeiten und für den Bedarf natürlich der Mannschaft in der Situation in die richtige Position zu finden. Dann muss man den halt auch versuchen, diesen Mut und diese, ja, wie soll ich sagen, diese Überzeugung zu kriegen, gepaart mit körperlicher Fitness, die in meinen Augen viel zu sehr unterschätzt wird, mitzugeben. Dann entwickeln die sich unfassbar, unfassbar gut. Viele Themen in den letzten 10, 15 Jahren, kannst du dich, glaube ich, auch erinnern. Da gibt es ja halt auch, oh ja, wir haben gar keine Künstler mehr, wir haben gar keine kreativen Spieler mehr, so. Aber dann entwickelst du Trainer, die dann halt mit dem iPad dann immer irgendwelche Simulationen dir darstellen wollen und sagen wollen, ja, da muss der Ball rein, wenn da, und da müssen wir den Weg freimachen, wenn da. Und das ist dann so, also das ist so, wie wenn du einem Künstler, der traumhaft schöne Bilder malt, dann einfach Pinsel in die Hand gibst und die wichtigsten Punkte schon auf seiner, ich sag mal, auf seiner Maltafel mit Nummern versehen hast, die er dann verbinden muss. So, das funktioniert nicht. Also dann kriegst du genau das, was du denkst, kriegen zu wollen. Aber das Problem beim Fußballspiel, bei so einem Mannschaftssport sind immer die Gegner. Wenn es die nicht gibt, dann wäre es echt leicht. So. Aber es gibt nun mal eine Mannschaft, die nicht immer genau das macht, was du denkst, dass sie machen. Und der Mensch ist halt auch nicht immer in der Lage, den Ball und die Situation so zu erfassen und so darzustellen, dass man eben ja, genau das haben oder das kriegt, was man haben will. Und ein Trainer muss halt in meinen Augen, gerade jetzt auch in der Jugendbereich, was ich jetzt auch viel gelernt habe, ist diese Freiräume den Jungs geben. Also ich habe zum Beispiel Torhüter gehabt, die kaum gespielt haben in anderen Vereinen und bei mir dann sozusagen dann auch die Spielpraxis gekriegt haben. Ich habe dann halt immer gesagt, wir machen ein Wechselmodell. Wir hatten vier Torhüter, zwei waren verletzt und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ihr beide habt beim St. Pauli nicht gespielt, beim HSV nicht gespielt. Ihr spielt jeder ein Spiel. Ich sage, ich will euch besser machen, das habe ich der ganzen Mannschaft versprochen. Die sind auch wirklich besser geworden, aber die haben halt ihre Spielzeiten gekriegt. Das war schon mal das Wichtigste. So, und dann kam halt natürlich gleich am Anfang dann halt, nachdem das Wetter so ein bisschen aufgetaut war, ja, wie spielen wir denn hinten raus? Und dann habe ich denen geantwortet, ist mir egal. Natürlich ist mir das nicht egal. Aber das war ganz wichtig, dass ich denen das Gefühl gebe, dass ich jede Bereitschaft habe, welche Lösung sie sozusagen finden. Und dann habe ich denen gesagt, in dem Moment, wo der Gegner vielleicht zu viel maximalen Druck aufbaut, müssen wir halt gucken, dass wir diesen Druck ausweichen. So, man redet ja mal, ja, mal lange Bälle und so. Nein, es gibt in meinen Augen keine langen und kurzen Bälle. Es gibt nur gute Bälle. So, und wenn man eine Situation übergehen kann, einen Druckmoment, einen maximalen Druckmoment des Gegners übergehen kann mit einem gescheiten, super Flugball auf die Brust des Stürmers, auf die Flügel, das sind so ganz viele Sachen, ne? So, ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz, ich komprimiere das ein bisschen, dann müssen die Spieler in der Lage sein, diese Situation, diese Lösung bestmöglich selber zu kreieren. Und das ist etwas verloren gegangen, finde ich, auch bei den NLZs. Und auch die Emotionalität ist ein bisschen verloren gegangen. Es sind unfassbar viele talentierte, gute Trainer da, aber die sind alle so jung und diese Emotionalität ist verloren gegangen. Also ich beobachte ganz viel beim HSV, bei St. Pauli etc. und auch bei Werder. Also es gibt viel, viel Qualität, aber diese Qualität sozusagen emotional zu bündeln, so, ne? Also ich glaube, das Problem hatte ganz, ganz interessant, das hatte ich dann auch schon mal angesprochen im größeren Trainerkreis. Und ich glaube, 2 Wochen später hatte Nagelsmann, da hat er jetzt, glaube ich, auch so eine schwache Phase gehabt mit der Nationalmannschaft. Dann hat er gesagt, es funktioniert nichts ohne Emotionalität. So, und dann wir wundern uns immer, warum sind die Spanier denn so stark? Wir wundern uns immer, warum die Portugiesen so stark sind. Das Fundament deren Entwicklung ist eben Emotionalität, ist eben dann vielleicht der komplexe Umgang mit den Kreativspielern. Und das ist etwas, was sie alle unterschätzen. Also es ist nicht eben einfach 2 plus 2 ist 4 so und weitermachen, sondern das ist dann einfach auch schwieriger. Das sind dann halt auch Modelle, die man sich dann halt auch und auch Talente, die man sich, ja, wie soll ich sagen, die man heranführen muss. Aber wenn ich dann sage, ja, wir spielen so raus und so raus und dann spielen wir den Ball dann darin und wenn dann einer, das sind so kleine Dinge, die man denen manchmal im Training mitgeben kann. Ja, man lässt spielen und diese Spielen, 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 das ist für mich Gold wert. Das hat der DFB unfassbar gut gemacht, um vielleicht auch dagegen zu steuern, weil dadurch entstehen halt auch schon viele kreative Momente. Aber es gibt halt viele Trainer, die ich im Moment beobachte, junge Trainer, die gewinnen dann halt auch mal 10 Spiele. Ja, wenn du beim HSV oder bei St. Pauli in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielst, bitte dich, da kannst du eigentlich in der Regionalliga Nord nicht einen zweistelligen Tabellenplatz halten. Also sorry, die arbeiten nicht. Das sind top ausgebildete Supertalente, so im Vergleich. Oder Hannover oder Werder oder was. Die müssen in meinen Augen schon, also ganz weit weg von den Abstiegszonen sein und in ganz andere Bereiche sein, dass sie dann gegen Jungs, die dann halt arbeiten und abends zum Training kommen, was in der Regionalliga Nord ja relativ verbreitet ist, müssen sie schon ein bisschen Oberwasser haben. Das ist so mein Empfinden. Klar, ein bisschen ein paar Punkte wegen der Jugend, aber da siehst du eigentlich schon, was oder was wichtig ist, damit sie eben den Sprung im Profibereich dann halt auch schaffen können. Und genau diese Mannschaften habe ich ja durchlebt. So, genau diese Trainer hatte ich ja gehabt. Ich hatte ja von Magath bis Neururer, das sind ja zwei verschiedene Spektren an Trainern. So, dann hatte ich Böger, Ja, unfassbar disziplinierter Trainer. Ja, dann hatte ich, also ich hatte schon auch in der Türkei dann halt sehr interessante Trainer, die dann halt auch Beşiktaş trainiert haben und auch mit der U21 Nationalmannschaftserfahrung, die du das so einfach so mitkriegst, die prägen dich auch. Und wenn du dann siehst, dann gehst du dann irgendwo da irgendwo zugucken, irgendeine Jugend-Bundesliga-Mannschaft oder die gegnerischen Mannschaften, dann sind dann halt so Trainer, wo du dann sagst, der ist vielleicht 25, so. Also bei aller Liebe, das, ich finde es gut, ich finde es wirklich gut, dass es so junge, talentierte Trainer gibt. So. Aber welche Erfahrungswerte kann man da eigentlich vermitteln? Das ist so dieses Kontra von dem Ganzen. Und ich bin felsenfester Überzeugung, wenn du das schaffst, ehemalige Profis eines Vereins viel mehr dafür zu begeistern, um jetzt genau in deine Frage zu kommen, eben in diesen U12, U13, U14, U15, U16, U17 Mannschaften, ihr Wissen, ihre Expertise, gepaart mit diesen jungen Trainern übrigens, reinzubringen, dann wirst du ungleich effektiver werden. So. Das ist schon unfassbar wichtig. Das ist nicht nur Learning by Doing, sondern, wie soll ich sagen, Experience gepaart mit Learning by Doing. Also so wie du jetzt zum Beispiel hast ja auch mit deinem Podcast so viele Erfahrungswerte schon mitgenommen hast, macht dich ja besser. So, das bedeutet, wenn du dann irgendwann einen anderen Podcast machst in 15 Jahren, ich spinne jetzt mal so, dann hast du so ein Podcastwissen schon mitgenommen. Es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die dann halt ein bestmögliches Ausbildungsprofil für ein NLZ dann darstellen. So. Wie gesagt, das sind sehr, sehr viele, sehr, sehr wichtige Punkte so. Aber im Moment haben wir ja auch ein global gesellschaftliches Problem, was das komplette, ich sag mal, Weltklima so sehr, sehr getrübt hat. Also dieser ganze Umgang miteinander jetzt aktuell auch diese WM und der Umgang mit Menschen aus anderen Ländern. Also ich bin total irritiert, wie das überhaupt sein kann. Also ich erkenne unsere Welt gar nicht wieder so. Und das spiegelt sich ja dann teilweise auch in diesen kleinen täglichen Mannschaften dann halt auch wieder so. Das heißt, wir Trainer sind ja eigentlich angehalten für ein, alle sind gleich, wir sind ein Team, einer für alle, alle für einen so. Und in meinen Augen ist es das Wichtigste, dass man halt diese Gleichheit auch voll auslebt und vorlebt. Aber dann guckst du irgendwie Nachrichten oder kriegst so mit, so dass dann halt irgendwie so ein FIFA-Schiedsrichter dann auch geschickt wird. Der andere Schweizer darf gar nicht mehr irgendwo rein. Und also ich weiß gar nicht, was hier los ist. Also ich bin total erschrocken über den Hass, den wir überall in der Gesellschaft sozusagen gerade spüren. Also wir haben das ja selber in der Familie auch gespürt. Du bewirbst dich für oder meine Tochter hat sich für Wohnungen beworben und wurde überall abgelehnt, gar nicht erst eingeladen, also viele Wohnungen. Und nachdem sie dann den Namen von ihrem Mann sozusagen genommen hat, Zimmermann, wird sie für dieselben Wohnungen eingeladen. Also, was ist hier los? Also, ich finde es total traurig, weil ich glaube, die Menschen, die wissen gar nicht, was das heißt, irgendwie. Ja, wie soll ich sagen, diskriminiert zu werden. So, das ist ja auch wirklich eine Art von Diskriminierung. Und da kommen wir genau in diesen Punkt, wo du dann als Trainer dann stehst und sagst, ja, wie gehe ich mit wem um und bin ich eigentlich schon infiziert von diesem, ja, Nicht-Gleichheitsprinzip, sage ich mal so, was ja überall zu spüren ist. Das
Du
ist
hast ja jetzt schon ein paar verschiedene Themen angeschnitten. Ich würde das gerne mal so ein bisschen strukturieren, dass wir mal die Themen so nacheinander besprechen, weil da spannende Dinge bei waren.
ja.
Zuletzt würde ich sagen, bist du jetzt so ein bisschen in die Richtung Wertevermittlung gegangen.
Genau.
Also vielleicht gehen wir darauf dann auch zuerst ein, dass du mal so sagst, welche Rolle spielt Wertevermittlung für dich im Nachwuchsfußball?
Ja, nicht nur im Nachwuchsfußball. Ich glaube, gerade auch bei jungen Menschen muss man ja, glaube ich, auch Werte vermitteln, Respekt, der Umgang miteinander. Ja, das sind so viele Dinge, die du berücksichtigen musst, dass man da gar nicht ja, das auf ein paar Werte dann reduzieren kann, das ist halt auch immer individuell zu bewerten, finde ich. Mit wem du es da gerade als jungen Menschen zu tun hast. Und diese Zeit musst du dir nehmen. Wenn du das nicht tust, dann hast du echt ein Problem.
Und dann auf jeden Fall auch noch mal das Thema, du hattest das mit der Freiheit und den Vorgaben angesprochen,
Genau.
und bist dann auch auf das Thema Emotionalität eingegangen und den komplexen Umgang mit Kreativspielern. Also auf der einen Seite sagst du, man soll ja den Nachwuchsspielern Freiheiten auf jeden Fall geben. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage so nach, du hattest es jetzt mit der Spieleröffnung zum Beispiel gesagt, dass es dir natürlich nicht egal ist, wie von hinten rausgespielt wird. Also so eine gewisse Struktur will man ja irgendwo schon als Trainer haben. Wie würdest du das praktisch umsetzen, dass man diese beiden, ja, Seiten miteinander vereint, Freiheiten auf der einen Seite und auf der anderen eben Struktur, so das Spiel als Mannschaft?
Ja, also du musst halt immer gucken, wie kriege ich das hin und welche Spieler habe ich eigentlich? Also gibt es halt Spieler, die du hast halt immer wieder, gerade jetzt auch in der Jugend, die gehen halt auch raus, so in den Herrenbereich und vielleicht bist du halt länger in der U19 oder U18, U16. Das bedeutet, manchmal hast du halt, ich sag mal so, du hast manchmal einen Spielertypen, der vielleicht unfassbar stark ist in der Boxbesetzung, Zweikampfpräsenz auch Kopfball und wuchtig und alles, aber vielleicht nicht so in der Geschwindigkeit und in der Spieleröffnung. Du musst halt immer gucken, überfordere ich gerade jetzt etwas oder jemanden mit etwas? Bin ich eigentlich in der Lage, das zu kriegen von jemandem, der das gar nicht geben kann? So. Also du musst halt als Trainer schon nicht nur wissen, ist der auf der richtigen Position, sondern überfordere ich gerade irgendjemanden mit etwas so? Und das sind so auch ganz viele Fragen. Du kannst ja nicht sagen, ja, der muss den Ball da in die Schnittstelle stellen, wenn der so ein Fehlpass spielt. So, klar, das habe ich ja dieses Jahr auch gehabt, dass wir unfassbar Fehler gemacht haben. Aber ich wusste, dass der ein oder andere Spieler die Qualität nicht hat. Aber der Kader gab es halt nicht her. So, das bedeutet, wir haben halt versucht, dass den bestmöglichen Weg aus den Möglichkeiten, die man hat, zu generieren. So. Und das ist dann halt auch schwierig, weil du musst halt immer abwägen. Ne? Wenn du, was weiß ich, einen großen Stürmer hast, der Kopfball stark ist, dann braucht er wahrscheinlich Flanken. So. Da braucht er wahrscheinlich viele Aktionen in der Box. Wenn du dann halt einen unfassbar schnellen Stürmer hast, der hinter die Kette kommt, dann ist vielleicht Umschaltspiel das Beste. So, das sind so die wichtigen Sachen, die du dann als Trainer coachen musst, als Trainer erkennen musst und auch als Trainer irgendwo ja mitnehmen musst. So. Und alles andere, dieses Überfordern von Spielern, so, weil du auch gerade gesagt hast, Kreativspieler. Du kannst natürlich einen Kreativspieler dazu verdonnern, dass er permanent wie ein Sechser das Zentrum dicht macht und Bälle gewinnt. So. Aber du kannst das auch anders lösen. Du kannst halt auch sagen, so, okay, pass auf, ich will dich gar nicht so ein bisschen. Das hat übrigens Luis Enrique ganz schlau gemacht. Der hat die Spieler, klar, die blicken zu ihm hoch und er hat eine riesen Akzeptanz. Das ist damit das Wichtigste, ganz gleich, welche Taktik du machst. Er hat halt dafür gesorgt, dass Spieler Spaß dran haben. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Spaß dran haben, gegen den Ball zu laufen. Und das hat er ganz geschickt gemacht. Er hat sie jetzt gar nicht in so eine taktische Zwangsjacke gepackt, sondern er hat das so ein bisschen so wie so eine Art Jagen verkauft. So. Und das bringt dann halt auch einen Kreativspieler dann Spaß, wenn er diese Akzeptanz genießt in Form von Umgang mit ihm selber. Also er ist Weltfußballer ja dann geworden, so wenn wir jetzt nur mal Dembélé nehmen. Aber auch alle anderen Spieler haben ja einen riesen Schub gemacht. Das bedeutet, wie kriege ich das überhaupt hin, dass mein Spieler XY diese Bereitschaft hat, diese Wege zu machen? Für eben sich in erster Linie, das so muss ich ihnen das ja auch erklären, und für die Mannschaft und die Wichtigkeit der Sache. So, und dieses Wohlfühlgefühl in dieser Erklärung. Diese Akzeptanz, wie ich das eben gerade schon gesagt habe, auf beiden Seiten, die ist halt mit das Entscheidende. Und das ist halt ganz wichtig, dass du diesen Umgang mit solchen Spielern oder mit allen Spielern hinkriegst.
Was würdest du sagen, wie entsteht diese Akzeptanz? Ist das jetzt vor allem Vita, dass die Spieler sagen, ja, okay, der hat schon das und das erreicht, oder kommt das durch die Art, wie der Trainer mit seinen Spielern umgeht, wie er Inhalte vermittelt?
Also Vita und Umgang. Also ich bin der Meinung, es gibt viele ehemalige Top-Spieler, Weltklasse-Spieler, die nie Weltklasse geworden sind, wenn sie nicht auch diese menschliche Komponente hätten. Das bedeutet, selbst als Spieler musst du ja eine gewisse Akzeptanz generieren, um eben dann der Auserwählte zu sein für die jeweilige Mannschaft, für die jeweiligen Szenen, für die jeweiligen positiven Momente, ob es jetzt Verteidigung oder Offensivspiel ist. So, und das hast du ja schon inne. So, wenn du dann noch Trainer wirst und das beibehältst, dann erreichst du einfach Spieler. So, und das ist mit das Wichtigste. Und das ist etwas, was in den NLZs in meinen Augen so, ich habe viele gegnerische Mannschaften beobachtet. Uns kannst du halt als Beispiel gar nicht nehmen. Also, ich habe ja mit Ach und Krach einen Co-Trainer mitgekriegt und hatte Matthias liebenswürdigerweise ab und zu mal, ich glaube, 4, 5 Mal an der Zahl, leider nur aus beruflichen Gründen, den Athletiktrainer dann als Hilfe dargestellt. Und einen Torwarttrainer haben wir irgendwann nach 3 Monaten gekriegt. So, also, wir sind da ja einfach gar kein Vergleich für diesen Leistungsfußball NLZ. Aber wenn ich dann sehe, bei jedem NLZ gegenüber waren dann immer, ich sag mal, 7 bis 12 Trainer oder Staff. So, und da müsste man schon, denke ich, das macht der HSV auch sehr gut, ehemalige Spieler, Spieler mit Expertise, Spieler vielleicht mit diesem Handlingspotenzial, wenn man das so da also ausdrücken kann, eben dann für die Spieler sollten sie schon haben. Ja, und das wird dann halt auch dem Fußball allgemein und der Entwicklung dieser jeweiligen Spieler und dann federführend natürlich halt auch für die deutschen Nationalspieler dann halt auch ja zugutekommen.
Dann fand ich noch den Punkt, du hast viel über die Stärken von Spielern gesprochen und dass man als Trainer gucken muss, was können die Spieler überhaupt umsetzen. Also es scheint mir so, dass du als Trainer eher so tickst, dass du auf die Stärken der Spieler achtest, als auf die Schwächen zu gucken. Also schätze ich das richtig ein oder wie gehst du so darauf ein, auf der einen Seite ja, Stärken stärken und auf der anderen Seite eben Schwächen schwächen?
Nein, also die Schwächen, an den Schwächen arbeiten wir sowieso. An den Schwächen arbeiten wir sowieso. Die Frage ist eigentlich, oder der Inhalt dieser Aussage ist eigentlich primär der, ist der Spieler eigentlich, oder ist der Spieler mit dem Anforderungsprofil in der jeweiligen Position überfordert oder nicht? So, da gibt es überall Beispiele. Paradebeispiel für Deutschland ist ja, ist Kimmich ein besserer Sechser oder ein besserer rechter Verteidiger? So, und manchmal liefert die Antwort die Kaderqualität. Also wenn wir ein Problem haben auf der Sechs, also ich spinne jetzt mal, wenn Toni Kroos jetzt 7 Jahre jünger wäre, dann spielt Kimmich rechts. So, ist er dann dadurch ein besserer oder schlechterer Spieler für die jeweilige Position? So, das ist das, was ich meine. Als Gesamtkonstrukt eines Kaders sind ja viele Faktoren auch mit entscheidend. So. Und das ist eben mit das Wichtigste. So. Wenn du diese Punkte nicht einfließen kannst oder nicht mit berücksichtigen kannst, dann überforderst du jeden Spieler. Das ist dann so. Wenn du dann sagst, ja, du bist jetzt aber linker Verteidiger und du läufst viel zu schlecht an und so. Und vielleicht ist er aber links außen. So, also ein Paradespieler für mich, jetzt auch beim HSV zum Beispiel, gibt es einen Spieler, wo ich der Meinung bin, er ist eigentlich, in meinen Augen wäre er ein Top-Rechts außen oder links außen, ist Muheim. Weil der unfassbar stark ist im 1 gegen 1 und seine Schussstärke. Also ich würde viel mehr darauf Wert legen, weil du ihm gerade gesagt hast, Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Ich würde ihn viel mehr also im Generieren der mannschaftlichen Stärke seine Stärke des Offensivspiels, 1 gegen 1, Schussstärke, Flankenstärke, mehr einbauen als seine Stärke im Defensiven, die er auch hat, aber nicht so in meinen Augen wie in der Effizienz dann halt vorne. So. Gepaart dann halt mit so einem Kopfballmonster wie Glatzel. So. Es gibt halt viele Dinge, aber jeder Trainer hat ja so seine Idee und seinen Geschmack. Also es ist jetzt nur meine subjektive Meinung. So. Und es gibt halt viele, viele Spieler, die, ja, die wo damals Aubameyang war Außenstürmer. Und da habe ich immer gesagt, der ist eigentlich ein Außenstürmer. Da haben die immer mit mir diskutiert. Unfassbar viele Dortmund-Spiele gesehen, immer rechts und Lewandowski in der Mitte und dann war Lewandowski weg, dann so und dann habe ich gesagt, der ist Mittelstürmer. Dann haben die gesagt, wieso sagst du mal, dass der Mittelstürmer ist? Ich sage, weil der immer in die Mitte geht. Ist der Ball außen links, ist der immer in der Box. Ich sage, das macht ein Außenstürmer nicht. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
Also das
auf
sind
jeden Fall.
so und das siehst du bei Kindern auch. Das siehst du bei jungen Spielern auch. Du musst das nur sehen können. Du musst das nur erkennen können. Dass da einer ist, der etwas kann, was zum Beispiel dribbeln oder sowas. Dann weißt du ganz genau, der hat diesen Mut. So, jetzt kommt immer ein Trainer, das wirst du, oder irgendeiner, spiel den Ball ab. So, und das ist Alltag. So.
Ja.
Natürlich ist auch immer entscheidend, wie alt er ist und wie intensiv du damit umgehen musst, kannst, solltest. Aber in meinen Augen ist doch, wie kriege ich das hin, dass er seine Dribbelstärke nicht verliert, aber gleichzeitig Situation erkennt? So, und das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und das, ich habe es nicht gesehen, dass es ein Trainerteam selbst im NLZ tut.
Ich habe noch eine Rückfrage dazu, weil du hattest gesagt, dass manchmal die Antwort der Kader liefert. Dass man, keine Ahnung, man hat gerade ein Problem auf der 6 und der kann das gut spielen. Da würde mich jetzt im Jugendbereich interessieren, wie du das siehst, weil es kann ja schon sein, dass man als Trainer sagt, der Spieler, keine Ahnung, am besten ist er auf der 8 aufgehoben, auf der 10, also eher zentral, ein bisschen offensiver. Aber man hat jetzt eben auf der 6 ein Problem und jetzt könnte man im Mannschaftssinne sagen, ja, okay, da wird er uns gerade mehr helfen, aber man will ja an sich die Nachwuchsspieler für den Herrenbereich vorbereiten, dass sie dann eben da Fuß fassen und dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, man will ihn da fördern, wo er am besten ist. Aber du hast ja auch das Problem.
Nein, aber darf ich da mal kurz reingrätschen. Du machst einen Spieler für so eine Phasen, die der Kader sozusagen gerade braucht, ja nicht ungleich oder du machst ihn ja nicht schlechter, im Gegenteil. Also das will ich ja sogar, wenn ich langfristig in einer Jugendmannschaft arbeite, gegebenenfalls ab und zu bewusst mal machen, dass ich vielleicht einen Innenverteidiger mal auf eine Sturmposition packe. Damit man eben diese Feelings kriegt. Ne? Ob es jetzt im Testspiel ist, mal in einem Punktspiel einfach mal reinschmeißen und sagt, pass auf, jetzt spielt der mal Sturm und der mal so. Das hat der DFB ja durch dieses Du kannst nicht absteigen Profil sowieso schon ein bisschen leichter gemacht für die NLZs. Du kannst das ja ausprobieren. Und das würde ich 100% machen. Ich würde einfach sagen, okay, ein Innenverteidiger fühlt den Raum eines Sechsers und eines Achters, eines Neuners ja nicht. So. Warum nicht? Also, es ist nicht nur eine Bedarfssituation für den Kader, sondern es ist ja auch eine Profilerweiterung des Spielers. Das bedeutet, in dem Moment, wo du dann einen Spieler in eine Position packst, aus der Situation heraus, dann merkst du ja auch, wow, der kann das. Oder der Spieler sagt sich, wow, anstrengend hier. Ich werde von überall attackiert. Oder oh, ich muss echt schneller denken jetzt. Ich muss Lösungen haben. So, das macht ihn ja nicht schlechter. Man sollte permanent aufgrund des Erfolges nicht einen Spieler in eine Situation packen, in der er wirklich nicht aufgehoben ist. So. Das ist Fakt. Also, das kann man auch nicht schönreden, so über Monate und Wochen hinweg. Aber wenn du das jetzt reduzierst auf mal Momente, mal zwei, drei Spiele, weil jemand verletzt ist, der vielleicht da ist und die Mannschaft im Moment keinen Sechser hergibt oder einen rechten Verteidiger hergibt und Kimmich rechts hinten spielen muss, das sind so Sachen, die man halt auch als Trainer und auch als Verein da halt auch vertreten kann. Und wie gesagt, durch diese Reglements, dass man nicht absteigen kann, ganz gleich, ohne das zu bewerten. Aber das sind ja Tools, die man dann halt auch ausnutzen kann. Eben auch für die Spielerentwicklung. Ne? Und dann sagst du halt auch, na, wie war es auf A6? Oder wie war es als Stürmer? Ne? Meistens ist es dann halt so, dass sie dann halt auch wirklich ein ehrliches Feedback geben, wo sie dann sagen, boah, das hat Spaß gebracht. Ne? Und das sieht man ja auch schon eigentlich während des Spiels, ob er wirklich Spaß hatte, spürt man ja sofort. Oder ob der dann halt auf der 6 drei Bälle verliert, weil der auf einmal von vier Leuten von überall angegriffen wird, was er als Innenverteidiger bei Ballbesitz ja nicht hat, durch diesen Frontalanlauf nur des Stürmers, noch einen Backup-Rettungsanker-Torwart hat. So, das sind so viele Dinge, die dem Spieler ja auch gut tun.
Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, wo stelle ich den Spieler meistens hin? Also wo sehe ich ihn wirklich? Wo will ich ihn ja hauptsächlich fördern? Dann können ja eben so Faktoren reinkommen, die einem das als Trainer ein bisschen schwerer machen. Wie gesagt, so ein Beispiel, ich brauche auf der Position jemanden und der kann das eben auch spielen. Oder ich habe mehrere Spieler, die auf der gleichen Position eigentlich am besten aufgehoben werden. Klar, je besser oder je höher das Niveau, desto mehr kann ich mir meinen Kader auch aussuchen und kann das dementsprechend den Kader aufstellen. Aber je niedriger das Niveau, da habe ich ja gar nicht so die Möglichkeit zu gucken, dass ich das ausgewogen mache, wer auf welcher Position spielt. Wie würdest du dann eben
Also,
damit umgehen, um allen möglichst gut gerecht zu werden?
ja, also ich sag mal so, im NLZ geht das ab der U9 los. Also du wirst nicht in der U19, U17, U16 irgendwie einen Kader haben, der hanebüchen zusammengestellt wurde, wo du dann halt immer welche Löcher stopfen musst. Also das passiert dann halt eigentlich nur bei vielleicht überraschend Aufsteigern in die Regio, A-Jugend Regio oder A-Jugend Bundesliga. Also, da wirst du so eine Situation haben, wo du dann sagst, oh, der ist ja viel zu langsam für die Position. Da sehe ich ihn mehr. Also da kannst du eher so intervenieren. Normalerweise ist es in der A-Jugend Bundesliga eigentlich relativ sicher. Also wenn ich jetzt auch im Profibereich siehst du ja Spieler, die teilweise Facetten für eine Position haben, die unfassbar stark sind. Aber der Kader vielleicht oder die Bedarfsmomente dann halt was anderes widerspiegeln von dem jeweiligen Trainer. Ich sehe das ja so, du siehst es vielleicht anders. So, und das ist ja eben, ne, es gibt ja halt beim Fußball, das sagt ja auch jeder, nicht unbedingt alles ist richtig oder alles ist falsch.
Ja, ich glaube, das kommt auch einfach darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Also du hast ja schon in, sag ich mal, auf höherem Niveau einfach Erfahrungen jetzt gesammelt als ich. Und
Genau.
deshalb sind das wahrscheinlich auch einfach dann andere Fragen, die man sich stellt, ne? Also im
Ja, genau. Also
niedrigeren, ich sag mal, Amateurlevel ist es dann natürlich auch schon mal so, dass der Kader jetzt nicht top ausgewogen aufgestellt ist und man sich dann schon fragt, okay, wo stellt man jetzt die Spieler? Natürlich nicht bei jedem. Es gibt Spieler, da ist es ganz klar und einfach, das zu entscheiden. Aber eben dann auch mal Spieler, wo das nicht so einfach ist, zu entscheiden, wer spielt jetzt auf welcher Position. Aber wahrscheinlich musstest du dir diese Fragen so dann da noch
Also diese
nicht
Frage
stellen.
musste ich jetzt bei der JTV auch stellen, weil wir halt ein Problem hatten auf den jeweiligen Positionen, phasenbedingt. Und da habe ich auch umgestellt und die haben sich super entwickelt, auch super gut gefühlt. Ein rechter Verteidiger auf einmal auf der 6 durch seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke hat er da gute Akzente gesetzt. Also das ist schon auch oft gelungen. Ich habe auch bei Altona 93 hatte ich ein Problem dann im Zentrum, da habe ich aus meinem Stürmer und meinem Innenverteidiger zwei Sechser gebildet. Und das war dann monsterstark. Monsterstark. Also William Wachowski und Marco Schulz war das. Und alle haben erstmal geguckt, wieso sind die auf der Sechs? So, ich hatte ganz kurzes Gespräch mit denen damit davor geführt, vor dem Spiel. Das ist mir dann irgendwie in den Kopf gekommen. Da weißt du was, ich mach das. Und dann habe ich mit denen geredet. Und gesagt, ja, why not? Und die waren nach dem Spiel hellauf begeistert. Der eine ist eher so ein, der Innenverteidiger, eher so ein Box-to-Box-Spieler, so unfassbar athletisch. Und der andere ist halt super laufstark, super intelligent. Ne, und geht dann halt auch durch seine Dynamik als Stürmer dann halt auch im Mittelfeld dann halt durch. Und das war wirklich richtig gut.
Wie war für dich denn der, das ist ja auch nochmal spannend, du hast ja vorher im Herrenbereich gearbeitet. Gut, der Sprung ist dann vielleicht in die A-Jugend nicht ganz so krass, wie wenn du jetzt eine U13 oder so gemacht hättest, aber
Ja, das
wie
wäre
war so
wild.
der Übergang für dich vom Herrenbereich in den Jugendbereich?
Ja, du hast halt, du musst halt als Trainer dann immer wissen, gerade jetzt für jemanden wie mich, der aus dem Herrenbereich kommt, dann in die Jugend, die haben halt unfassbar emotionale, ja, wie soll ich sagen, Wechselmomente, so eben hüben, dann kurz hot. So, das heißt, du musst diese emotionalen Eskapaden musst du besser verarbeiten können als Trainer und besser abfedern, ohne die jeweilige Konsequenz, die du im Herrenbereich an den Tag legen würdest, weil sonst hättest du gleich nach 6 Wochen 5 Spieler suspendiert. So. Aber wenn du den Zugang zu den Spielern hast, wenn du sie erreichst, wenn du sie in der Kommunikation dann auch catchen kannst, also zum Beispiel haben ja auch viele mit Migrationshintergrund gehabt, ich spreche halt vier Sprachen fließend. Das ist halt auch ein sehr gutes Werkzeug für mich, dann Spieler zu erreichen auf der jeweiligen Sprache. Das ist dann halt auch für die dann manchmal leichter, sich ausdrücken zu können und zu verstehen und einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Bereitschaft mehr zu haben, um zu akzeptieren. Das ist dann halt auch mitentscheidend gewesen, auch für mich, auch jetzt in den letzten 6 Monaten.
Und dann würde mich natürlich nochmal andersrum interessieren. In der Jugend bildest du ja für den Herrenbereich aus. Also, was würdest du vielleicht auch sagen, wie haben dir jetzt deine Erfahrungen dann aus dem Herrenbereich geholfen, um die Jugend für den Herrenbereich auszubilden? Und was glaubst du, können vielleicht auch Herrentrainer, von der Jugend lernen?
Ja, Herrentrainer von der Jugend lernen. Also, das ist eine interessante Frage. Also, du kannst halt dein Repertoire erweitern. Also, die jungen Spieler, das ist ja genauso wie mit meinen Kindern. Also, meine Töchter, jetzt ist die eine 22 selber Mutter, die andere ist jetzt 18, macht Abitur. Als die in so abwechselnd halt die erst zuerst 14, 15 waren, da dachte ich, ach du Scheiße, was sind das für Probleme? So, na, musst du natürlich auch, das erweitert ja auch meine Kompetenz als Papa. So, und junge Menschen sind in der Findungsphase so, und in dieser Findungsphase passieren halt Dinge, die sie vielleicht später im Herrenbereich nicht machen. Das heißt, dieser Alltag, den man als Herrentrainer hat, der ist dann halt relativ, ich sag mal so, eskapadenfrei. Ja gut, ab und zu gibt es mal ein paar Ausnahmesituationen, wo du zwei suspendieren musst, weil die sich gerade in die Gurgel gegangen sind oder irgendeiner macht irgendeinen Quatsch oder ich weiß das nicht. Aber irgendwas passiert ja auch im Herrenbereich immer, aber nicht in der Häufigkeit und in der Intensität, und halt auch in der, wo du dann sagst, was? So. Aber du kannst das halt handeln mit Verständnis, mit Ruhe und mit Compassion, so einfach chillig sein, sagt man ja so in dieser Sprache der Kinder. So, und wenn man dann ein bisschen chillig ist und den Zugang dann für die jeweiligen Spieler hat, dann muss man ja nicht immer gleich urteilen, sondern eher erfahren. So, das ist so das, was man vielleicht als Herrentrainer von den Jugendspielern dann halt auch lernt. Das macht man jetzt auch, oder das habe ich auch in der bei der A-Lizenz dann halt auch gelernt, da war auch so eine psychologische Unterrichtsstunde, da wurde halt auch gesagt, der Eisberg, den man sieht im Wasser, der ist halt nur ein bisschen zu sehen, aber unterm Wasser ist halt ein Riesenteil davon. Das bedeutet, du siehst halt nicht immer genau, warum macht diese Person, dieser Mensch gerade etwas. So, das sind ja auch immer viele, viele Dinge, die man ausblendet. Ne? Man sagt ja halt, ich bin jetzt mal. Irgendeiner ist auffällig geworden in einer Gesellschaft, hat irgendwas gemacht. So, dann sagt man immer, oh ja, was für ein Spinner. Der ist dann halt 100% Nazi oder das ist ein Flüchtling, ein aggressiver Schläfer oder irgendein Quatsch. So, man urteilt einfach. So, man weiß gar nicht, so, also das, was wir jetzt gerade machen, so, diese Zeit, ne, viele, mit denen du redest, werden sagen, ja, Berkan Algan ist so und so und Berkan Algan und so. Ja, warst du mal sein Spieler? Nein. Ja, hast du den irgendwie mal 4 Wochen begleitet? Nein. Hast du dich mal mit dem 4 Stunden unterhalten? Nein. Aber Berkan Algan ist so und so, bist du dir sicher? Ja, bin ich mir sicher. So, und das ist eben, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das hat nichts mit Expertise zu tun, das hat nichts mit Erfahrungswerten zu tun. Das bedeutet, in dem Moment, wo ein Trainer aus dem Herrenbereich oder ein Jugendtrainer in den Herrenbereich geht, geht es um diese Erfahrungswerte. Deswegen sage ich ja auch, ein Spieler, der ein guter Spieler oder ein Spieler war, der Fußball gespielt hat, hat andere Erfahrungswerte als Trainer, als ein Trainer, der nie Fußballer war. Ohne ihn jetzt als schlecht oder gut darzustellen. Es geht einfach nur um sein Repertoire an Erfahrungswerten. Die kann er einfach nicht haben. Wenn du noch nie eine Frau geküsst hast, dann weißt du nicht, wie das Küssen ist. Als junger Bursche. So. Der erste Kuss wird dich prägen. Dann wirst du sagen, wow, was war denn das? So irgendwas. Weißt du, oder es war wunderschön oder keine Ahnung, irgendein Quatsch. So, aber diese Erfahrungswerte nehmen dich dann mit. So, und das ist das, was ich meine. Du lernst halt bei jungen Spielern mit emotional extremen Situationen vielleicht chilliger umzugehen, um auf deren Sprache zu bleiben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So. Und diese Lehrstunde hat mich dann halt auch relativ gut geprägt. Ne? Zum Beispiel sind die Werte für mich in meiner Definition dieselbe Definition von Werten für dich. Zum Beispiel ist für mich ist respektlos, wenn du zu spät kommst. Für dich vielleicht nicht. Du hast mich genauso gern wie ich dich. Weißt du, was ich meine? Aber du bist ja einer, der was ich, oh Scheiße, vertrödelt, 15 Minuten wartet der Algan wieder irgendwo, Cappuccino schon kalt, weißt du? So, ist das denn böse? Nein, für mich schon. So, das heißt, wo finden wir den Nenner?
Ja.
So, und jetzt, wenn ich dein Trainer bin, wie kriege ich das hin, dass du mit Spaß 5 Minuten vor mir da bist? So, der eigentlich immer zu spät kommt. Also das bedeutet, dieser Zugang, ja, wie soll ich sagen, diese Bereitschaft, etwas zu tun, was gar nicht in meiner Freude oder in meinem normalen Zyklus meines Handelns vorhanden ist. Und wenn ein Trainer das kann, dann ist er ein richtig guter Trainer. Also ich kann mich damals an das Finale von Inter Mailand in der Champions League, wo Mourinho Trainer war, erinnern, wo er Geschwindigkeitsprobleme auf der Außenverteidigerposition hatte. Und auch Wechsel war schwierig. Und da hat er den Eto'o gebeten, das zu tun. Und der Eto'o hat gesagt, der kommt nicht vorbei. Also weißt du, das heißt, da kommt ein sehr stolzer Stürmer, der gerne stürmt. Eigentlich so aus der Verteidigerszene nicht so, ich sag mal, so zu sehen ist. Und macht etwas mit Freude und mit Passion, mit absoluter Hingabe für jemanden, für die Sache, weil da jemand ist, der den Zugang zu ihm hat. Und das ist etwas, was Emotionalität, eben was wir am Anfang hatten, das ist das Fundament von jedem System. Das ist das Fundament von allem, was wir tun. So, und Albert Einstein hat ja nicht umsonst gesagt, auf die Frage, ne, weil die Menschen natürlich immer höher, größer, weiter, stärker, die Frage, was ist denn die größtmögliche Energie und Kraft im Universum? Da hat er gesagt, der menschliche Wille. So, wie kriege ich das hin, dass jemand etwas genauso will wie ich? Und das ist dann, wenn das ein Trainer schafft, dann Bruder.
Das ist, finde ich, eine sehr spannende Aussage, mit der man gut in die Abschlussfrage reingehen kann. Das
Oha.
rundet das,
Jetzt bin
finde
ich
ich,
mal gespannt, wie die
rundet
Abschlussfrage
das
ist.
sehr gut ab. Ja, aktuell ist die Abschlussfrage immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Das kann ich nicht beantworten. Das sind so viele anders. Es gibt so viele Situationen, wo du mit einem Spieler intensiv arbeitest und er kriegt es irgendwie nicht hin, aber du weißt, er schafft es eigentlich. Und er eigentlich immer kurz vorm Aufgeben ist und teilweise sogar auch im Training aufgibt und du ihn dir immer wieder nimmst. Und schon selber dann denkst, oh, diese Gurken, was ist mit dem Jungen los? So, und bist, und du hast immer noch aber diesen Glauben, so. Und du bleibst dran und arbeitest intensiv immer weiter mit diesem Jungen über längere Zeit und dann passiert im Spiel genau diese Situation. Und er löst es einfach mit diesem. Genau mit diesem Inhalt, was sozusagen gerade das Trainingsproblem war. Ne? Individualtaktisch und auch technisches, das war so ein komplexe Situation, an der wir gearbeitet haben. Und er hat es hingekriegt und daraus ist ein fast Tor entstanden für uns. Und dann hat er mich nur angeguckt und so gegrinst. Und ich habe auch gegrinst. Und das sind so diese Momente, die, klar sagt man, ja, Aufstieg. Meister, das erste Mal nach 60 Jahren, 193, klar, umwerfend, toll, wunderschön. Wichtiger Sieg, um dran zu bleiben oder Einzug ins Pokalfinale. So, das sind ja so das, worüber die alle reden. Was auch verständlich ist, weil darum geht es ja, denke ich mal so am Ende des Tages. Aber für mich selber, sind diese Momente unschlagbar, wo sie auf einmal mich angucken und sagen, bin ich stark geworden, Trainer. Ich sag. Und das ist für mich, das sind die Momente, die, und da gibt es viele, wirklich viele von verschiedensten Spielern, die dann auf einmal merken, so, wow, ne? Krass, ne? Also, ich habe Boris Tomiak zum Beispiel auch trainieren dürfen. Und der war ja schon relativ viel zu stark, eigentlich auch für die Regio. Als 20-Jähriger, wo Wattenscheid dann Kleide war. Nur mal so als kleiner Vergleich. Und das ist halt einer, der wenig im Vergleich zu den anderen Spielern im Kader wenig Schwächen hatte. So. Und der hatte dann aber trotzdem was, wo ich gesagt habe, lass das. Ja, aber das machen wir nicht. Und ich hatte einen sehr guten Zugang zu ihm, relativ schnell aufbauen können. Immer noch, wir haben immer noch Kontakt. Der ist jetzt bei Hannover 96 da und mittlerweile auch Papa geworden, gestandener Spieler. Aber er hatte halt auch so einen Moment, sage ich mal, die Energie seines Spiels verliert. Für eine kurze Zeit. Durch Dinge, die passieren im Spiel. Und er hatte mir das erzählt. Wir haben auch viel geredet, auch mit ihm. Er hat mir das erzählt, dass das bei ihm immer so ein. Ich habe wirklich in 3 Monaten so intensiv. Ich habe immer, wenn was passiert ist. Obwohl er gar nicht involviert war in dieser Situation, immer seinen Namen gerufen. Und er war dann immer schon wach. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, muss ich noch mal seinen Namen rufen? So, dann habe ich das reduziert. Der war da. Der war da. Das musste ich so selten nur noch machen. Und dann kam halt auch Corona. Das war dann, wie gesagt, dann halt auch unsere Nord durfte ja nicht weiterspielen. Aber das sind so Dinge, die mich auch dann so gefreut haben. Habe ich das auch bei Kaiserslautern ein, zwei Mal gesehen, habe ich ihm geschrieben. Also im Fernsehen. Habe ich gesagt, war das echt 67. Minute. Ballverlust, irgendeiner aus seiner Mannschaft, habe ich gesagt, 67. Minute, guck mal hin. Und dann ja, habe ich gesehen, mach ich nicht mehr. So, und das sind so Sachen so, oder er schießt halt 11 Meter dann auf einmal. Da haben wir Jokes auch gemacht. So. Aber das sind so Sachen, die für mich als Trainer das tut richtig gut. Das tut richtig gut, jemanden zu zeigen, was er eigentlich kann, welche Stärken er eigentlich hat und welche Schwächen er gar nicht zulassen muss. So, es gibt Dinge, die können Spieler einfach nicht. Das ist aber gar nicht schlimm. Aber dann muss man die auch weglassen. Also wenn ich jetzt nicht einwerfen kann, dann mache ich keine Einwürfe. Das hat keinen Sinn. So, ich kann üben, wie ich will, aber das funktioniert irgendwie nicht. So. Dafür schieße ich gut Ecken. So,
Ja.
natürlich kann ich sagen, ja, da kann ich einwerfen, ja, sortiere den mal aus. So. Das ist ich bin, aber nur mal so, Einwurf ist jetzt ein extremes Beispiel, um jemanden auszusortieren, aber so, das ist dann.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde das auch, also ich teile das, wenn so Grenzen innerhalb des Teams irgendwie verschoben werden, wie du gesagt hast, dass man das für sich selbst merkt, aber ich hatte das zum Beispiel auch, dass die das so untereinander gemerkt haben, die Spieler. Das im Training, wir haben gerade freies Spielen gemacht. Ich habe gar nicht gecoacht, ich habe mir das einfach mal angeguckt und krieg dann nur mit, wie ein Spieler so über einen anderen sagt, boah, der ist voll krass geworden so. Und ja, solche Momente sind dann einfach ja cool, wenn sie entweder selbst merken, okay, hier tut sich gerade was,
Genau,
oder eben auch
genau.
bei Mitspielern merken,
Es
okay,
tut so
der hat
schön,
sich
ne?
super entwickelt, ja.
Es ist einfach cool. Also zum Beispiel meine Mannschaft jetzt, JV Lübeck, wir waren in den letzten 15 Minuten körperlich, lauftechnisch, also in der Lage, Tempo zu gehen, weiter, waren wir fast jedem überlegen. Das ist eigentlich unmöglich. Eigentlich geht das nicht. Aber
Ja.
das war dann halt auch für mich, wo ich dann sage, ich kann nicht die Qualitäten einzelner Spieler, die individuell natürlich auf einem sehr hohen Level sind, teilweise Junioren-Nationalspieler sind, von Hertha, von Magdeburg, da kann ich nicht gegenhalten. Aber wenn meine Truppe, ganz gleich wie das Ergebnis ist, in der 79. noch maximales Pressing in höchstem Tempo ausüben kann, darauf kann ich Einfluss nehmen. Und das sind so Dinge, wo ich dann mich selber dann kritisch hinterfrage, war das gut oder war das nicht gut?
Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat
Hat mich auch
viel Spaß
gefreut.
gemacht.
Ja, mir auch.
Und dann für die Zuhörer, ich bin schon dran in Gesprächen mit Gästen, dass wir auch noch weitere Folgen aufnehmen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank.